Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Das iranische Filmschaffen ist aus dem Weltkino nicht wegzudenken. Erst Anfang des Jahres ging mit Die Saat des heiligen Feigenbaums, ein Film des iranischen Regisseurs Mohammed Rasoulof, als deutscher Kandidat ins Oscar-Rennen um den besten fremdsprachigen Film. Nur ein paar Monate später gewann Jafar Panahi mit It Was Just an Accident in Cannes die Goldene Palme. Heute wollen wir uns in einem Special mal auf Filmschaffende aus dem Iran konzentrieren. Das 10. iranische Filmfestival München steht vor der Tür und damit herzlich willkommen hier beim Telestammtisch und herzlich willkommen an meine Mitpodcasterin Kathi. Hallo.
Hallihallo.
Mein Name ist Paul und wir sprechen hier beim Telestammtisch nicht nur regelmäßig über die aktuellen Kino- und Streaming-Neustarts, sondern auch immer mal wieder über Filmfestivals. Wir beide haben ja zuletzt mit Olli über das Doc-Filmfest in München gesprochen und unser Kollege Johannes hat zuletzt zum Beispiel vom Filmfest Emden berichtet. All das findet ihr natürlich bei uns im Podcast-Feed und dort, wo man uns auf den bekannten Podcast-Portalen auch bewerten und kontaktieren kann. Und heute sprechen wir über die 10. Ausgabe des Cinema Iran, einem Filmfestival, in dem iranisches Filmschaffen im Vordergrund steht. Das findet vom 17. bis 20. Juli 2025 statt und was es zu bieten hat, das kann euch Kathi kurz zusammenfassen.
Ja, genau, ganz kurz, wie gesagt, es findet in München statt, jetzt 17. bis 20. Juli und steht unter dem Motto »Die utopische Kraft der Empathie«. Und eröffnet wird das Ganze von Universal Language, einem Film, den wir auch schon besprochen haben. Und dann laufen neben dem noch 5 weitere Filme, ein paar werden wir heute hier reden. Und neben verschiedenen Vorstellungen zu den Filmen gibt es auch einige Vorträge zu Themen rund um den Iran und Feminismus im Iran betreffen und so. Da könnte man auf der Webseite vorbeischauen, cinema-iran.de. Und das Ganze geht jetzt zwar nur bis zum 20., aber im Rahmen der Filmkunstwochen Anfang August finden dann auch noch weitere Veranstaltungen statt, auch in Bezug auf Musik und Film.
Sehr schön. Und du hast es gesagt, wir werden über eine Handvoll natürlich Filme reden bei einem Filmfestival. Wir haben, danke auch da an das Filmfestival, vorab die Möglichkeit bekommen, den ein oder anderen Film zu schauen. Der ein oder andere war uns vielleicht auch schon bekannt, wie zum Beispiel der Eröffnungsfilm, den du schon angesprochen hattest, Universal Language, der lustigerweise als einziger Film, die wir jetzt hier jetzt gleich so nacheinander mal kurz anreißen werden, nicht von einem iranischen Filmemacher ist, sondern von einem kanadischen Regisseur, nämlich Matthew Rankin.
Genau, ja, und den haben wir vor, ich weiß nicht, ein paar Monaten hier im Telestammtisch auch schon besprochen.
Ja, Anfang des Jahres kam der, glaube ich, Januar kam der, glaube ich, in den deutschen Kinos.
Und das war, also die Szene, die mir bis jetzt am meisten in Erinnerung geblieben ist, ist der Typ, der im Tannenbaum durch die Straßen rennt. Irgendwie ist das eine Szene, die ich immer wieder, mein Hirn immer wieder denkt, so, ey, die könnten wir dir ja nochmal hier, erinnert sich daran. Ich bin so, ja, aber warum? Also, warum willst du, dass ich mich nochmal daran erinnere? Und diese Stadtführung natürlich. Und das war ein ganz, ganz schräger, aber interessanter Film. Und wie gesagt, wenn ihr da mehr darüber wissen wollt, da haben wir näher an der Sichtung mal auch schon ausführlich drüber geredet.
Genau, eine surreale Komödie, Drama, die natürlich einen Iran-Bezug hat. Nicht nur, dass hier ganz viel Farsi gesprochen wird, sondern auch der Film in so ja eine Zwischenwelt oder in so einer Zwischenstadt irgendwie zwischen, ich glaube, Winnipeg und Teheran stattfindet. Ist auch, wie ich finde, ein schöner Eröffnungsfilm. Irgendwie bringt der so ein bisschen was mit, weil er auch noch nicht zu schwer ist. Der hat was ganz Leichtfüßiges, was Skurriles und man kann da ganz viele skurrile, schrille, groteske Figuren und kleine Situationen entdecken. Genau, für mehr, da lege ich euch auch den Cast ins Herz, den wir hier Anfang des Jahres schon beim Telestammtisch veröffentlicht haben.
Ja, ich finde auch, das ist ein schöner Eröffnungsfilm für ein Festival irgendwie, von seinem Vibe her. Und dann weiß man auch, auf was man sich da so einlässt. Ist, glaube ich, interessanter im Kino zu schauen mit Festivalpublikum.
Das sowieso. Und es ist vor allen Dingen auch eines von, also ein Puzzleteil von einem interessanten Mosaik aus Filmen, was dieses kleine Festivalprogramm zu bieten hat. Kein Film, auch kein Film, den wir hier jetzt besprechen, ist irgendwie wie der andere. Und da ist der hier schon ein erstes kleines, besonderes Puzzlestück in dem Programm. Und also,
ja,
außer...
Fühle ich, Paul, ich habe auch keine Worte dafür.
Also, außergewöhnlich ist auch der Film, den wir als ersten von drei Filmen mal etwas anreisen wollen, wird beworben damit, der erste Independent-Science-Fiction-Film aus dem Iran zu sein. Und das ist schon erstmal ein Brocken. Der Titel ist jetzt erstmal noch die geringste Hürde. Der besteht nämlich nur aus zwei Zeichen. K9. Regie führte Wahid Wakilifa und es ist, wie gesagt, ein Science-Fiction-Film, schon aus dem Jahr 2020, der mit 140 Minuten auch den längsten Beitrag zum diesjährigen Festival darstellt.
Ja, es ist ein, also ganz kurz ist dort zusammengefasst, ohne viel zu sagen, die Erde ist in totaler Sonnenfinsternis versunken für schon längere Zeit, also die Sonne kommt auch irgendwie nicht mehr. Und wie das dann halt so ist in so Science-Fiction-Filmen, bilden sich dann Sekten, die gegeneinander auch sich irgendwie die Schuld in die Schuhe schieben wollen. Und Sektenführer werden sehr mächtig und versuchen, ihre Leute zu unterdrücken. Und da entsteht eine ganz, ja, bedrückende Dystopie von ohne Licht und ohne Hoffnung dort irgendwie zu leben. Und wie du schon meinst, der geht mit 2,5 Stunden, ist der vor allem in seiner Inszenierung ein Brocken.
K9 kann man ja vielleicht noch kurz erklären, ist quasi ein, wie ein Gebiet dann im dystopischen Iran, was eben von dieser zentralen Sekte, die hier im Vordergrund steht, beherrscht wird oder besiedelt wird, wenn man es so möchte.
Beherrscht ist, glaube ich, richtig.
Und innerhalb dieser Welt findet dieser Film statt und ist natürlich erstmal, vor allen Dingen, wenn man sich das Budget oder den Aufwand ansieht, der dahinter steckt, erstmal ganz clever, das während einer Sonnenfinsternis spielen zu lassen, bei der man jetzt nicht so viele opulente Sets überhaupt aufbauen muss, aber trotzdem eine ganz dystopische und ganz dichte Atmosphäre aufbaut, wie ich finde.
Ja, das auf jeden Fall. Mein größter Kritikpunkt ist halt einfach, dass er leider viel zu lang ist für das, was er erzählt und wie er es erzählt. Also der ist sehr, sehr, sehr langsam und wer auch schon ein paar Sprechen gehört hat, weiß auch, dass wir uns beide daran nicht wirklich stören, wenn Filme sich Zeit lassen. Aber wenn ich dann 5 Minuten jemandem zuschaue, wie sie Essen ausgibt oder 5 Minuten jemandem zuschaue, wie die Drohne von links nach rechts fliegt, denke ich mir manchmal auch, dass man da vielleicht das ein bisschen so eine halbe Stunde kürzer hätte mir nicht geschadet oder so. Also, ich verstehe es auch, denn man will damit wahrscheinlich irgendwie zeigen, wie sich das alles anfühlt. Und man, also, ich habe es jetzt selber gemerkt, ich sitze davor und denke mir so, boah, Alter, das ist schon alles sehr träge und alles sehr, ja, man, ungewiss und denen geht es wahrscheinlich genauso. Aber, dass man dann dranbleibt und dass er mich nämlich gepackt hat, ich habe darauf 2-mal schauen müssen, weil ich es wirklich nicht in einmal geschafft habe.
Du hast ihn 2-mal geschaut?
Nein, auf 2-mal, nicht 2-mal. Ich habe ihn auf 2. Also
ich weiß. Ich wollte dich nur, ich dachte nur, du hast ihn direkt danach nochmal. Nein.
Ja, klar, ich war nach 2,5 Stunden, weil ich so voll Adrenalin, dass es mir dann gleich nochmal geht schon.
Ich finde, diese Länge oder diese Ausführlichkeit, mit der hier Verschiedenes eingefangen wird, auch halt Rituale von dieser Welt oder eben auch so kleine Setpieces, das trägt schon seinen Teil mit zu diesem dystopischen Worldbuilding bei. Ich finde es erstmal toll, weil so man sieht eh, wenn man auf Filmfestivals unterwegs ist, echt nicht oft einen Science-Fiction-Film. Es sei denn, man ist bei einschlägigen Genre-Filmfestivals oder beim Fantasy-Filmfest, wo das vielleicht mal eher der Fall ist, dass tatsächlich mal so ein Genre-Film zu sehen ist. Jetzt bei so einem Filmfestival einen Science-Fiction-Film schon von der Laufzeit her epischen Ausmaßes so zu sehen und dann doch ja schon mit so einem, mit der künstlerischen Vision, mit einer gewissen Sperrigkeit, das ist erstmal was, das sieht man halt wirklich nicht alle Tage. Und ich glaube auch, ja, dieser Film ist wahrscheinlich, wird wahrscheinlich abseits des Festivals kaum einen Weg hier nach Deutschland finden.
Ja, wahrscheinlich. Ich habe noch zwei Sachen. Ich finde, der ganze Film fühlt sich so ein bisschen an, als hätte Lanthimos eine Star Trek-Folge, eine TOS-Folge gedreht und das Ganze auf 2,5 Stunden gestreckt. Also auch so von den Set-Pieces manchmal, was ich gar nicht despektierlich meine, weil ich weiß, mit Schirn alles ist nicht schwer, ist nicht viel. Aber irgendwie hat er so diesen Vibe davon, wo ich manchmal so gedacht habe, so, ja, okay, das hätte auch in der Star Trek-Folge irgendwie auf 45 Minuten funktioniert, auf so einer Welt, wo Sonnenfinsternis herrscht und sich das alle gegenseitig in die Schuhe schieben. Und am Schluss müssen irgendwie wieder Menschenopfer gebracht werden, weil Star Trek. Und ich glaube auch, dass der Film ganz, ganz viel Symbolik hat, die über meinen Kopf hinweg ist. Und ich glaube auch ganz viel christliche Symbolik, also allein schon dieser Sektenführer, aber auch teilweise gibt es so minutenlange Standbilder, wo sie einfach alles so im Freeze-Frame irgendwie stehen. Und das sind, also zumindest hat mich das oft an irgendwelche so biblischen Gemälde erinnert, so Abendmahl oder auch wie Jesus vom Kreuz genommen wird und so. Ich weiß nicht, ob du da auch die Verbindung mitgezogen hast, aber irgendwie so gedacht, so, okay, da ist hier ganz, ganz viel dabei, was ich einfach nicht verstehe, weil ich zu wenig Ahnung davon habe.
Ja, die Bilder sind unheimlich aufgeladen mit Symbolik oder sind auch sehr bedeutungsschwer. Eher vielleicht auch wie ein Theaterbühnenbild. Also eher auch von den Sets her, wie wenn man ein Theaterstück inszeniert. Ich finde, zum Beispiel kommt auch wunderbar zur Geltung diese Strenge der Weltordnung, die dort herrscht. Mich hat es tatsächlich phasenweise an Villeneuve's Dune erinnert.
Oh.
Also ich sehe hier auch, du hattest ja, also gerade dieses Auftreten, so ein bisschen vielleicht auch Blade Runner, aber so, Villeneuve hat ja seine Dune-Filme auch ganz, ganz kalt, steril und ganz diese riesigen Gebäude und dann hast du dort zwei Figuren, die dort miteinander reden und es hallt wieder und es ist alles sehr kalt, es ist sehr emotionslos. Oder
ein Gebäude und der Rest ist einfach halt nur Wüste für Kilometer.
Genau, und hier so ein bisschen ein Gebäude und der Rest ist alles schwarz, so in etwa.
Ja,
aber und du hast hier auch solche Dialoge mit einer ganz minimalistischen Kulisse und mit auch, sagen wir ehrlich, mit ganz wenig Dialog eigentlich. Ich fand, also eine Zeit lang war schön, da haben nur die Sektenführer gesprochen, aber sowas schon mal, dass auch da eine Hierarchie gezeichnet wird. Ich fand, der hat schon neben diesem Symbol, neben den sehr symbolisch aufgeladenen Bildern, bei denen ich mir auch ziemlich sicher bin, dass noch sehr viel mehr drin steckt, was man jetzt vielleicht auch aus einer westlichen Sichtweise vielleicht nicht immer alles gleich entschlüsseln kann, aber ich mochte dieses ja fast schon installationsmäßige, da mit diesem riesigen, was war es, Glashaus, Leinwandhaus, wo dann das Gesicht von
dieser Sphäre, wo er drinnen wohnt, der Sektenführer.
Der holt halt wirklich, hatte ich das Gefühl, aus diesem Setting was Tolles raus. Und natürlich, der Film hat keinerlei Action zu bieten. Da gibt es auch jetzt nicht die großen überraschenden Wendungen. Aber er hat schon so die ein oder andere Szene gemacht. Es gibt eine tolle, eine Zeremonie, die sich entfaltet über 10 Minuten lang.
Lange 10 Minuten.
Es gibt auch mal ein Ritterkampf, der stattfindet.
Ja.
aus der Luft. Also es ist auf jeden Fall eine Seherfahrung, die man nicht häufig machen wird. Ich fand die Musik toll. Hamid Sabet habe ich hier aufgeschrieben, fand ich toll. Und ich fand auch die Hauptdarstellerin, Marjan Sadeghi, die spielt mit so einer Kühle und so einer Strenge, aber die hatte eine unheimliche Präsenz in diesen Bildern.
Auch mit so einer, ich meine, diese ganze Sekte ist jetzt auch nicht gerade der freundlichste Ort für Frauen und sie und ihre Mutter sind auch die einzigen zwei Frauen, die dort noch leben oder die dort generell leben und auch diese Abgebrühtheit, mit der sie halt auch die ganzen täglichen Tasks halt einfach ausführt und auch wie sie mit ihrem Mann, der ja, sagen wir mal, jetzt nicht gerade in der besten Situation sich zurzeit befindet, weil er im Gefängnis sitzt oder was sie dort halt als Gefängnis bezeichnen, wie sie da auch mit umgeht und das mit so einer auch mechanischen oder abgestumpften auch macht, weil das halt einfach gemacht gehört und man sieht so richtig, wie dieser Verfall halt wahrscheinlich schon über Jahre stattgefunden hat und wie sie halt auch alles probiert, um halt noch zu überleben und auf die Hoffnung irgendwie vielleicht doch auf eine Besserung irgendwann.
Ja.
Aber ja, also das geb ich dir auch. Ich fand ihn einfach, er war mir zu lang und er war mir dann teilweise doch zu langsam, aber ich glaube auch, dass der sozusagen, wir haben den Screener zu Hause gesehen und ich glaube auch, dass der im Kino wahrscheinlich eine ganz, ganz andere Wirkung entfaltet. Wenn man da dieses Bild auf dieser Leinwand sieht, kann ich mir schon vorstellen, dass das was komplett Hypnotisches hat und man da einfach reinzogen wird, weil das auf der Leinwand wahrscheinlich nochmal um einiges geiler ausschaut.
Und gerade was wir jetzt zuletzt gesagt haben, man braucht dann vielleicht auch nicht so viel Fantasie, um vielleicht die ein oder andere Parallele noch zu dem Regime oder zu dem Gefühl zu ziehen, wie es derzeit ist, für viele Menschen im Iran zu leben. Ich muss auch noch mit erwähnen, der hat auch so manche formale Entscheidungen, die wirkten auf mich aufgesetzt, zum Beispiel diese Einspieler von Tieren, die sich immer jagen und so, das hätte es zum Beispiel aus meiner Sicht nicht gebraucht. Und der ist schon wirklich schwer jetzt. Der ist schon beladen. Der ist schon sperrig. Und auf sowas muss man sich wirklich einlassen können, weil sonst hat man ja mit dem wahrscheinlich nicht so viel Spaß.
Ja.
Spaß ist eh eine große Kategorie bei diesem Film. Spaß soll er, glaube ich, auch nicht machen. Aber es ist auf jeden Fall eindringlich.
Man kann ja trotzdem eine gute Zeit mit ihm haben und trotzdem sich freuen, ihn zu schauen. Aber ja, das.
Von dem Regisseur gibt es auch noch einen zweiten Film. Hast du da gerade den Titel? Das war irgendwas mit Reno. Ich habe leider den Plan nicht hier.
Ah, nein, jetzt lese ich das Bild und nicht der Link. Was ist das? Reno's Conquer the Middle East.
Der geht auch, glaube ich, nicht so lange. Der geht ungefähr halb so lang.
Ja, der geht 90 Minuten.
Ja, okay. Der läuft auch noch, haben wir beide nicht geschaut. Aber der ist auf jeden Fall auch noch von dem Regisseur zu sehen. Ich habe auch mal geschaut. Von dem Herrn gibt's auch viel auf YouTube. Also gerade seine früheren Filme, Kurzfilme. Und ich meine sogar der ein oder andere, weiß gar nicht, ob es ein Debütfilm war, den gibt's tatsächlich auch auf YouTube. Kann man sich mal reinschauen. Ich habe auch da mal noch in das ein oder andere reingeschaut. Das ist schon ein Regisseur, der seine ganz eigene Handschrift hat, der das Ganze auch so ein bisschen experimenteller angeht, beziehungsweise jetzt nicht so viel darauf setzt, hier eine konventionelle Geschichte zu erzählen.
Ja, so kann man es, glaube ich, nennen.
Genau. Ein Film, der deutlich zugänglicher ist und der jetzt auf dem Festival läuft, ist Ballade von der weißen Kuh. Das ist von einem Regie-Duo von Behtash Sanea und Marian Mokadam, die den Film Ein kleines Stück vom Kuchen gedreht haben, inszeniert haben, der auch dann hier in den deutschen Kinos lief und ich glaube letztes Jahr auch beim iranischen Filmfestival mitzusehen war. Und den wir ja auch beide erst geschaut haben. Gemeinsam.
Ein herzzerreißender Film und der auch in der nächsten Folge Sissi hier am Telestammtisch auseinandergenommen wird. Also ja, alles seine Einzelteile.
Ich bin sehr gespannt, was die KollegInnen da daraus machen, weil ich mag den auch sehr gerne und wir haben ihn jetzt erst geschaut. Das ist wirklich ein kleiner, aber sehr nachhallender Film. Und genau das ist auch Ballade von der weißen Kuh, der schon 2021 oder 22 erschienen ist und jetzt hier aber nochmal zu sehen ist, auch von den beiden FilmemacherInnen, die hier die Geschichte eines Justizirrtums erzählen. Es geht um eine junge Witwe, gespielt übrigens von der Regisseurin, die ihren Mann verloren hat. Ihr Mann wurde hingerichtet für, wie sich ein Jahr später herausstellt, ein Verbrechen, was er nicht begangen hat. Und sie kämpft jetzt gegen dieses Unrecht und ein fremder Mann kommt zu ihr, der ihr so versucht, ein bisschen beim Alltag zu helfen. Sie hat noch eine kleine Tochter. Sie arbeitet in einer Fabrik. Sie verliert dann auch noch ihre Wohnung. Also sie braucht da echt so ein bisschen Hilfe. Und dieser Mann, ohne jetzt alles vorwegzunehmen, aber hatte auch etwas damit zu tun, dass ihr Ehemann letztlich zum Tode verurteilt wurde. Und aus dieser Prämisse kreieren die beiden ein sehr eindringliches, sehr ruhiges Drama, was sich nicht um dieses Todesurteil oder um die Gerichtsverhandlung oder so dreht, sondern eben um das danach. Und wie geht man damit um? Wer trägt hier Schuld? Oder man kann es nicht rückgängig machen, aber was kann man tun? Was kann man, Wie geht man damit um? Wie sich es jetzt vielleicht schon herausstellt, eingehendes Plädoyer gegen die Todesstrafe und ein Film, der wahnsinnig schmerzvoll ist, der sehr geduldig erzählt ist, sehr unaufgeregt. Es gibt Szenen, in denen die Emotionen, die hier wirklich die ganze Zeit unter der Oberfläche ohrenbetäubend laut tosen, in denen diese Emotionen auch mal ausbrechen, ganz, ganz toll gespielt. Also es ist wirklich unheimlich kraftvoll in vielen Szenen. Aber er ist eigentlich nicht, dass er diese Szenen oder dass er dieses Leid mit Musik noch besonders ausschlachtet oder da besonders überdramatisieren versucht. Es ist eine komplexe Lebensrealität, die hier dargestellt wird. Ich habe schon gesagt, der Verlust hat sie, sie hat ihre Tochter, sie sucht nach der Arbeit, die Familie ihres hingerichteten Mannes erweist sich auch nicht gerade als hilfreich, um das mal fast euphemistisch auszudrücken. Und dann ist sie eben auch eine Frau in einer Gesellschaft, die keinen Unterschied zum Beispiel macht, ob sie von einem, also dass sie von einem Mann geschieden ist und ob dieser nun tot, gestorben oder woanders ist, das macht keinen Unterschied. Sie ist als Frau dann trotzdem weniger wert. Also es ist auch eine Erzählung, die weit mehr erzählt als nur ein Einzelschicksal, sondern immer wieder verschiedene Themen oder verschiedene Fragestellungen da aufgreift und die auch so ein bisschen nach außen trägt und die Frage danach stellt, was ist das für eine Gesellschaft, in der eben das so stattfindet. Ja, jetzt habe ich viel geredet und den
Überblick über meine... Es klingt alles hier richtig deprimierend.
Über meine Notizen. Ja, ich habe es im Vorgespräch schon gesagt, ein kleines Stück vom Kuchen, also der Film, den sie danach gedreht haben, den kann man eigentlich in so Teil, er hat einen sehr herzlichen, sehr herzerwärmenden, sehr liebevollen und so und hoffnungsvollen Teil, sehr großen Teil sogar, und dann gibt's einen Turn und dann schlittert der Film sozusagen in eine sehr schmerzvolle Geschichte oder eine tragische Geschichte ab. Und ja, die Ballade von der weißen Kuh ist über viele Strecken genau eine tragische Geschichte.
Ja.
Ein Film, über den es sich wirklich sehr lohnt, darüber zu sprechen, darüber auch nachzudenken, weil der eben nicht nur Debatten hat oder nicht nur Sachen hat, die im Iran relevant sind oder sie, sondern es gibt ganz, ganz grundsätzliche Fragen rund um Schuld oder wie geht man mit so etwas um. Deswegen ein sehenswerter Film.
Ja, klingt auf jeden Fall beeindruckend, auch wenn nicht gerade sehr motivierend.
Genau. Wir haben noch einen Film gemeinsam gesehen. Also wir sind jetzt von einer surrealen Filmkomödie hin zu einem Science-Fiction-Film, hin zu einem Dramastück, zu einer Figurenstudie gegangen und jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Wir bleiben so ein bisschen beim Drama, aber ganz anders.
Ja, es geht nämlich um der Locust. Würde ich jetzt mal aussprechen, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ja. Und der Film erzählt die Geschichte einer Screenwriterin, die in dem Film halt einen Film schreibt, der halb autobiografisch ist und in dem Film dann das Skript verkauft, weil sie kein Geld hat, aber halt doch sehr an dem Film hängt und sich dann damit auseinandersetzen muss, dass einmal die Schauspielenden und allen Filmschaffenden, die an diesem Film mitarbeiten, ihren Charakter und all ihre die Entscheidungen, die der Charakter trifft, zu zerlegen anfangen. Und nachdem das aber sie ist, in der diesen Charakter eingeflossen ist, dass ihr alles sehr persönlich und nahe kommt und daraufhin sehr viel Reibung in diesem Filmset entsteht. Und das erzählt der Film über, naja, nicht mal 90 Minuten.
Genau, gedreht von einer Regisseurin.
Genau.
Von Faiza Asirhani, die, ja, also so eine Filmgeschichte kennt man ja, und so eine ist das so ein bisschen auch hier, natürlich noch ein bisschen aus einer weiblichen Perspektive. Und ich habe erst gedacht, es ging ja schon am Anfang in diesem Auto los und man könnte für einen kurzen Moment meinen, man wäre in einem Jafar Panahi-Film, weil der Regisseur ist ja dafür bekannt, dass er viele Filme auch verdeckt im Iran gedreht hat, eben im Auto als Taxifahrer irgendwie unternehmen und da dann die Leute zum Beispiel interviewt hat, die zu ihm gestiegen sind. Oder auch ein Film übers Filme machen und wie man das übers Filmschaffen an sich. Aber der Film geht aus dem Auto raus und wird aber dann trotzdem zu so einer Art eigentlich fast Kammerspiel in einem Gebäude, wo dann eben ganz viele Textproben sind und Dialog, und die Dialoge werden geprobt, dann wird wieder was geändert, dann wird gebrainstormt und so weiter und so fort.
Ja, und ganz viele Hühner und Hähne.
Ich, ganz ehrlich, diese Szene, wo sie sich ganz normal unterhalten und immer wieder dieser Hahn kräht, ich fand es großartig.
Ja.
Es hat so ein bisschen Mockumentary-Style, weil es ist eben, die Kamera ist dabei, die ist auch nicht ganz immer im Fokus, also die ist auch mal ein bisschen off, so, oder filmt mal vom Balkon runter, oder die Figuren, die agieren, sind manchmal vielleicht gar nicht so richtig im Bild, meistens schon natürlich, aber so ein bisschen nebenbei ist die Kamera mit dabei und guckt sich das Ganze so an.
Ja, genau. Und hinzu kommt auch noch, dass sie ihren toten Vater halluziniert und auch in starken finanziellen Nöten steckt und irgendwann dann auch noch ihre Mom und ihre ganzen Brüder auftauchen, diese zu bringen wollen, dass sie endlich die Rechte an ihrem Haus abgibt und unterschreibt, dass sie das verkaufen können. Und das prallt alles innerhalb von so einem Tag auf sie ein, dass sie aus ihrer Wohnung rausgeschmissen wird, weil sie bis heute nicht zahlt, dass der Produzent sie nicht zahlen kann, dass alle Leute dort auf ihren Charakter und damit ja auch auf sie und auf ihre Wesenszüge und was sie als Person ist, eindreschen und sie auch beleidigen, also den Charakter beleidigen, und das nehmen sie halt alles sehr persönlich. Und dann kommt irgendwann auch ihre Mutter, und ja, das passiert alles innerhalb von, ich weiß nicht, 5 Stunden, und irgendwann schmeißt sie halt alle Nerven, und ich verstehe es auch. Also wenn ich so einen
Figur,
Tag hätte, dann...
Diese Figur kann einem wirklich leid tun, weil sehr viel auf sie hineinprasselt, und man erhält ja einen direkten Draht zu dieser Figur, da sie auch immer mal wieder mit der vierten Wand bricht, quasi dann dem Zuschauer fast, ja, nicht hilfesuchend, aber sie schaut so ein bisschen raus und sagt ja so nach dem Motto, habt ihr das gehört? Das auch noch, oder so.
Ich weiß nicht, ob es nur das vierte Wandbrechen ist, aber irgendwie dieser ganze Film, auch sie als Frau und was für eine Art von Frau sie ist und wie sie auch ihre Probleme, sagen wir jetzt mal, mehr oder minder gut handelt, hat schon irgendwie so Fleabag-Vibes. Ich meine, klar, das hilft natürlich, dass sie auch
nicht ganz viele, ich habe ganz viele Kommentare gelesen im Internet zu diesem Film, ganz vieles übertrieben, weil so in vielen Kreisen ist es ja noch nicht, aber ich habe so viele Fleabag-Vergleiche gelesen. Und
okay, ich habe gar keine gelesen.
Du hast ja Fleabag gesehen, ne? Deswegen, ich kenne Fleabag ja nicht.
Ja, okay, die Kommentare habe ich nicht gelesen, aber ich finde trotzdem, dass sie, also allein von ihrer Art her und wie sie mit Stresssituationen umgeht und wie sie auch mit Frausein umgeht, was in Fleabag auch eine große Rolle spielt, finde ich, hat da schon Parallelen, die man ziehen kann zwischen der Fleabag und diesem Film.
Okay, ja, ich finde, dieser Film wirkt an manchen Stellen ein bisschen repetitiv, das kann aber durchaus auch gewollt sein. Aber ich finde ihn halt mal mit der, nicht nur mit der Metaebene im Film, dass sie jetzt einen Film machen, sondern mit eben, dass auch eine Regisseurin dahinter steckt, die, wer weiß, wie viel sie von sich selbst oder von ihren eigenen Erfahrungen bei Dreharbeiten darin einverarbeitet hat. Vielleicht ist das auch genau ihr Drehbuch, was die Frau in dem Film verfilmen möchte. Und es ist das Drehbuch, was sie auch, also das macht's schon interessant und auch so ein bisschen, also es hat nochmal so ein Spannungsverhältnis halt zur realen oder zu dieser Metaebene eben. Und ich finde auch, dass diese ganze Gespräche, diese Situation, ich habe auch gelesen, manche haben es noch mit Shiva Baby verglichen, den fand ich auch irgendwie von diesem, der ist schon stressig.
Ja.
So.
Ja, Shiva Baby finde ich auch sehr stressig, ja.
Es gibt in diesem Film auch einen Moment, wo sie da mal nach draußen geht und es war auch so für mich, oh, frische Luft. Endlich mal, ich habe so, also man kann es wirklich sehr gut spüren, wie sich da diese Luft immer wieder anstaut und dann kommt noch so ein Kommentar, so natürlich meistens von den Männern, die da vielleicht doch noch was anderen, also nein, das geht eigentlich ganz anders. Und dann, also diese Luft wird immer dicker und dann gibt es so einen Moment, ach, sie muss nach draußen gehen. Und das hat sich gut, also das hat sich sehr schön übertragen.
Ja, ich finde auch bei Shiva Baby gibt es auch diesen einen Moment, wo sie dann einmal vor der Tür steht und wirklich, hört sich so aus dem Rauchen an oder so, ich weiß nicht, auf jeden Fall muss man merkt so, okay, jetzt ist alles gerade mal von diesem ganzen Trubel in diesem Haus weg und ja, stimmt, so einen Moment gibt es da auch. Das ist ein schöner Vergleich, finde ich.
Ja, letztlich, also es dreht sich natürlich viel um dasselbe und so einen richtigen Ausweg oder so. Finde der Film an sich nicht, auch wenn ich natürlich schön finde, wie er am Ende dann so ein bisschen mit den Erwartungen oder so spielt. Es gibt sehr, sehr viele Anspielungen ans westliche Kino. Also es sind unheimlich viele, seien es Plakate oder auch so Anspielungen. Es werden ganz viele bestimmte Regisseure genau gedroppt. Geht, glaube ich, nicht mal 80 Minuten, ne? Ich glaube,
knapp 80 Minuten, ja.
Ja, ist dementsprechend jetzt auch deutlich schneller vorbei als zum Beispiel K9.
Ja, auch das auf jeden Fall. Ich meine, er geht eine Stunde kürzer und er fühlt sich auch, die Stunde spürt man dann schon.
Er ist eigentlich die Gegenthese zu K9, denn hier wird geredet ohne Ende.
Ja.
Also es ist ein sehr, sehr dialoglastiger Film. Und die Dialoge, ich will nicht sagen, dass sie immer so viel aussagen, also sie vermitteln halt auch ein bestimmtes Gefühl. So dieses, eigentlich auch Diskussionen, die sich vielleicht ums Nichts drehen.
Ja, auch komplett unnötige Diskussionen.
Ja, genau, richtig. Ja,
Leute Diskussionen anfangen, obwohl sie eigentlich gerade gar kein Recht dazu haben, diese Sachen zu kommentieren, die sie kommentieren. Und wie du auch schon gesagt hast, oft auch Männer, die das Recht rausnehmen, da jetzt eine Meinung abzugeben, obwohl da vielleicht jetzt ihre Meinung einfach nicht, das ist nicht ihr Job, ist nicht Screenwriter, das ist ihr Job und die sind auch nicht der Regisseur, das ist der Job von ihrer Freundin und da muss man manchmal auch wissen, was für einen Platz man hat oder wann es da dann sinnvoll und konstruktiv ist, Kritik anzubringen und wann vielleicht auch nicht.
In dem Sinne auch schön, wie hier zumindest unterschwellig, manchmal auch ganz direkt so diese Beziehung zwischen Künstlerin und ihrem Kunstwerk behandelt wird oder zumindest mal diskutiert wird. Ist jetzt nicht, dass es zu einem eindeutigen Ergebnis oder zu irgendwas kommt, aber es findet zumindest hier so ein Gespräch statt. Und außerdem fand ich auch noch schön, dass du hier eben sie nochmal hattest als Drehbuchautorin oder ja schon als Künstlerin oder als diejenige, beziehungsweise auch Schauspielerin, die das Ganze halt, die an dem Ganzen mitwirken möchte und gleichzeitig auch noch eine zweite Frauenfigur hast, nämlich die Regisseurin, die natürlich auch ihre eigene Position vertritt und auch die Konfrontation zwischen den beiden war interessant.
Und ich mag auch, wie man so über den Film einfach weiß, halt auch Freundinnen sind, auch so Snippets aus ihrem Leben halt bekommt, dass da mal irgendwo ein Mann, der jetzt doch nicht das Gelbe vom Eis und dort Stress mit den Brüdern und der Mutter und so. Man kriegt dann immer so kleine Snips aus ihrem Leben mit, was sie halt gerade so beschäftigt, weil sie halt auch viel Zeit auf dem Set miteinander verbringen und dann halt doch sehr gute Freundinnen sind und da halt gerade an ihrem Projekt arbeiten. Und ich fand den auch gut, ich fand den schön und der hat sehr, sehr viele Themen auch. Ich meine, wie gesagt, der geht nicht mal 90 Minuten und der hat wirklich viel, was er anspricht, auch jetzt wie du gemeint hast, was es sie auch für eine Überwindung gekostet hat, ihr Drehbuch abzugeben, was sie eigentlich wollte, ob sie das Geld halt brauchen, weil dort immer noch daran hängt und versucht, das irgendwie doch noch Geld mitzumachen und so viele verschiedene Themen und Aspekte, die in diesem Filmuniversum stattfinden, aber halt auf so viele andere Aspekte umlegbar sind. Und ich finde den gut, ich finde den auch sehr smart eigentlich in allem, was er erzählt.
Schön. Ja, ihr habt es gehört, schon in wie viele Filme hatten wir jetzt? Wir hatten so über 4 Filme, ja, hatten wir jetzt mehr oder weniger geredet, ne?
Ja, genau.
Da ist, jetzt kann ich mein Wort nicht lesen, ich hatte es mir sogar aufgeschrieben.
Bunte Mischung, aber ich weiß nicht, was du
sagst. Ich hatte eine Punkt Bandbreite, aber ich kann das Wort nicht mehr lesen.
Große Bandbreite?
Es hat 4 Silben, also, mindestens. Nein, es gibt, also es ist wirklich eine sehr große.
Große!
Es ist eine sehr große Bandbreite an Filmen, an Stilen, an Geschichten, die erzählt werden. Und das, wie gesagt, ergänzt durch ein, ich will es auch gar nicht als Rahmenprogramm abtun, aber als weitere Programmpunkte mit einem Vortrag oder mit einer Lesung. Da sind ein paar tolle Tage geplant in München, bei denen wir nicht vor Ort sein werden, aber vielleicht ja der ein oder andere von euch. Wenn sollte jemand dabei sein, dann schreibt uns doch gern oder schreibt uns auch gern eine Mail an info@tele-stammtisch oder schreibt uns auf unserem Discord-Server. Da könnt ihr zum Beispiel mit uns auch über verschiedene Filme oder Filmfestivals diskutieren oder schreibt uns, welche Film euch zum Beispiel aus diesem Podcast hier am meisten angesprochen hat, welchen würdet ihr euch am ehesten anschauen oder werdet ihr euch anschauen, wenn ihr die Gelegenheit dazu habt. Ansonsten würde ich nochmal an dich geben, Kathi. Gibt es noch was, was du entweder zu einem der Filme oder zu dem Filmfestival an sich loswerden möchtest?
Ich glaube, ich habe alles gesagt, aber wenn ihr die Chance habt, dort vor Ort zu sein und euch was anzuschauen, dann ey, geht rein und schaut euch ein paar Filme an, weil Kino immer gut, Festivals immer gut und das und auch wahrscheinlich die Vorträge, interessante Themen, die man sich anhören kann.
Richtig. Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, nochmal, wenn euch das gefallen hat, was wir hier machen, dann lasst doch gern eine positive Bewertung da. Bei den bekannten Podcast-Portalen kann man Sterne oder Daumen nach oben vergeben. Da freuen wir uns wirklich sehr. Ihr könnt auch immer Anregungen schreiben. Zum Beispiel, welches Filmfestival sollten wir mal unter die Lupe nehmen? Vielleicht auch kleinere Filmfestivals. Wie gesagt, der Kollege Johannes war auch bei einem Filmfestival schon. Wir haben was schon gemacht und ich bin mir auch sicher, dass da in Zukunft wieder was aus irgendeiner Ecke von Deutschland oder auch aus der ganzen Welt kommen wird. Wir freuen uns immer über Feedback und wir freuen uns auch, wenn ihr nach diesem Podcast hier zum Beispiel noch ein bisschen in unserem Feed weiter scrollt und da noch ganz viele andere Besprechungen findet. Zum Beispiel, Kathi, was steht bei dir so an?
Am Sonntag, nächsten Sonntag, kommt die Best of Cinema zu Der Weiße Hai, den ich mit dem Sven und Kühne besprechen wird. Also wenn das eher eure Riege ist, dann könnt ihr da gerne reinhören. Und ich glaube, wir haben letztens die Dokumentation zu dem Weißen Hai besprochen. Also wenn ihr nicht so lange warten wollt, könnt ihr auch dort reinhören.
Genau. Danke, Kathi.
Danke, Paul.
Und wir hören uns beim nächsten Mal. Und ich sage tschüss.
Ciao, ciao.